SWR Kultur Hörbuch.
A Marvelous Light. Der magische Fluch. Von Freya Mask. Folge 6. Es liest Nico Holonitsch. Kapitel 9. Der See war von sumpfigem Schilf und grobkörnigen Sandstreifen umgeben, mit 7 kleinen Ruderbooten, die wie Kompassspitzen an seinem Ufer trieben. Der Tag sah noch immer hell und idyllisch aus, doch ein kühler Wind war aufgekommen. Robin hatte die Hände in den Hosentaschen, als er und Edwin den anderen den Pfad zum See hinunter folgten. Er warf einen Blick auf Edwin und sagte, als hätte es ihn beschäftigt: »Du fühlst dich hier wirklich unwohl, hm? Zumindest, wenn du draußen bist.« »Ja«, sagte Edwin kurz angebunden. Ganz gewiss ruderte er nicht gern, dennoch war er hier. Nach dem, was gestern mit dem Pfeil passiert war, vertraute er nicht darauf, dass seine Schwester jemand Nicht-Magischen unbeschadet in ihre Spiele einbeziehen würde. »Ich weiß selbst auch nie richtig, was ich bezüglich Thornley Hill empfinde«, sagte Robin. »Ich war schon seit Jahren nicht mehr dort, und wir haben auch nur wenige Winter dort verbracht, als ich noch ein Junge war.« »Der Blutschwur meiner Familie auf dieses Land ist beinahe jünger als ich. Meine Eltern haben die Einweihungszeremonie abgehalten, als sie es gekauft haben, weil das so üblich ist. Aber Macht füllt die Lücke darin ebenso aus. Und ich habe nicht genug davon, und das Land weiß es. Ich kannte es nicht anders, bis ich ins Internat kam, und plötzlich war es anders. Plötzlich war es, als könnte er zum ersten Mal richtig atmen. Als sei ein ohrenbetäubender Lärm auf einmal abgebrochen. In der Stadt ist es besser. Es gibt dort mehr Ablenkung.« Edwin schloss den Mund. Er hatte mehr gesagt und es war ihm leichter über die Lippen gekommen, als er beabsichtigt hatte. »Kopf hoch«, sagte Robin und klopfte Edwin kameradschaftlich auf die Schulter. »Ich schätze, wir Stadtburschen müssen bei diesen Sachen hin und wieder gute Miene machen.« Er zeigte die gute Miene mit einem Grinsen, das so sonnig war wie der Himmel. Bei dem Anblick verspürte Edwin prickelnden Genuss und erstickte ihn hastig. Er suchte nicht nach freundschaftlicher Verbundenheit. Er wollte mit Sir Robert Blythe keine Gemeinsamkeiten haben, der freundlich und herzlich und wahrscheinlich mit einem Ruder in der einen und einem Cricketschläger in der anderen Hand zur Welt gekommen war. »Dennoch habt ihr eine Vorliebe gemeinsam«, murmelte eine verräterische Stimme in ihm. »Das weißt du.« Edwin zwang sich, auf seine eigenen Füße zu sehen und verfluchte seinen Teint, als er sich erhitzte. Er hatte ehrlich vergessen, dass er irgendwelche römischen Traktate aus der Stadt nach Penhallig mitgebracht hatte. Es tat nichts zur Sache. Es bedeutete nichts. Genauso wenig wie die Tatsache, dass Robins Haar im Sonnenlicht schimmerte wie poliertes Holz, oder dass er wieder die Ärmel bis zu den Ellbogen hochgekrempelt hatte und Edwin die Adern und Sehnen dieser wohlgeformten Ruderunterarme mit seinen eigenen Fingerspitzen nachfahren, deren Struktur kennenlernen wollte, sich eine kleine Sinneserinnerung anlegen, die er an ruhigen Abenden am Feuer hervorholen konnte. Er hatte sich in der Schule schon ein paar Mal so gefühlt, an der Universität. Und zumeist war ihm klar gewesen, dass er diese Jungen und Männer besser mied. Selbst wenn die Anziehung auf Gegenseitigkeit beruhte, zauberte sie nicht aus dem Nichts Respekt hervor. Wo es Verachtung gab, konnte Anziehung diese sogar noch vertiefen. Nein, Edwin konnte nicht auf die Entscheidungen seines Körpers vertrauen. Sie trafen sich mit allen anderen am Seeufer. Belle hatte ihnen die Grundlagen beim Mittagessen erklärt oder ihr begonnen, sie zu erklären, ehe Charlie übernahm, indem er sie am Handgelenk berührte und ihr mit mildem Lächeln zu verstehen gab, dass er die Intelligenz der kleinen Frau nicht überstrapazieren wollte. Jeder von ihnen würde sein eigenes Boot haben. Belle und Charlie hatten eine große Karte des Sees gezeichnet und diesen in Felder unterteilt, von denen jedes etwa 2 Quadratmeter umfasste. Viele dieser Felder waren mit Zaubern besetzt, die entweder freundlich oder weniger freundlich waren. »Nichts, was sich nicht rückgängig machen lässt«, klimperte Belle. Einige davon enthielten Seerosen, deren Blüten sich bei einer leichten Berührung öffnen und Preise enthüllen würden. Einige der Seerosen würden nur Attrappen sein. Es gab keine Möglichkeit, es herauszufinden, ohne hinzurudern und sein Glück zu versuchen. Einer der Gärtner war hinausgerudert und hatte die Rosen in den See gesetzt und mit Gewichten verankert. Charlie hatte alle Fallenzauber gewirkt, sie klein gefaltet und in die Landkarte eingebettet. Dann darüber einen gründlichen Einklang gelegt, der die Zauber auswarf, damit sie wie Geister ihre Positionen im See aufsuchten. Es war ein kniffliges, hübsches Stück Magie. Was darin hübsch war, war wahrscheinlich vollständig Belle zu verdanken. Das Gros der Magie stammte natürlich von Charlie. Die beiden hatten einen Schluck Leteminze genommen, schön kalkuliert, um die Zeit abzudecken, die sie damit verbracht hatten, die Landkarte vorzubereiten, so dass sie zusammen mit allen anderen spielen konnten. Von einer Freundin von Edwins Mutter war bekannt gewesen, dass sie das zu tun pflegte, um jeden Abend dasselbe Theaterstück zu besuchen oder ihren Lieblingskriminalroman 10-mal hintereinander zu lesen. Wahrscheinlich tat man seiner geistigen Gesundheit keinen Gefallen, wenn man Leteminze auf so unbedachte Weise anwendete. Doch zu Edwins Verärgerung hatte niemand, der auf Englisch schrieb, solche Substanzen jemals mit der nötigen Sorgfalt untersucht. Edwin nahm das blaue Boot, das neben dem roten anlag, welches Robin beansprucht hatte. Er verschaffte sich ein Ruder, um sich abzustoßen, holte sich augenblicklich einen Splitter und zuckte zusammen. Als er es endlich geschafft hatte, das Boot auf die Mitte des Sees hin auszurichten, war Robin bereits mit einer Geschmeidigkeit zur nächstgelegenen Seerose unterwegs, die Edwin niemals würde nachahmen können. Robin war jedoch noch nicht weit gerudert, als er zuckte und zu lachen anfing. Und lachte, wobei er sich im Boot krümmte. Lachen kam auch von einigen der anderen Boote und Rufe mit Ratschlägen oder Spott. Die Wärme von Robins Lachen bekam langsam einen hilflosen, hysterischen Unterton, als der Schwung seines Bootes ihn aus dem Feld trieb und er in der Lage war, sich wieder zu beruhigen.
»Alles in Ordnung?«
rief Edwin ihm zu.
»Tipptopp«,
gab Robin leicht atemlos zurück.
»Billy hat es auf deine Seerose abgesehen.«
Edwin zeigte hin. Robin fluchte heiter und fing wieder an, sich fachmännisch vorwärts zu bewegen. Edwin fuhr in einen Blendungszauber hinein, der ihm die Sicht raubte und verlor beinahe eines seiner Ruder durch den Klemmring, als er nach seiner Schnur fischte und per Berührung eine einfache Illusionsaufhebung hinbekam. Seine Sicht kehrte zurück und er griff nach dem Ruder. Mixie war dicht an einer Seerose und ruderte fluchend gegen irgendeine unsichtbare, magische Strömung an. Billy hatte Schluck auf. Trudy beklagte sich laut darüber, dass ihre Ruder und Hände mit grünem Schleim überzogen waren. In der Nähe des Ufers, das am weitesten von Edwin entfernt war, lachte Belle gerade, während sie in ihrem Boot schwankte, doch es klang wie ihr übliches Lachen. Robin war verschwunden. Nein, da war er, tauchte gerade aus einem Verhüllungszauber auf, direkt neben einer der Rosen. Er tippte mit der Hand darauf, dann griff er in die geöffnete Blüte, um ein faustgroßes Stück Papier herauszuziehen. Das stieß auf Jubel.
»Welches ist es?« rief Charlie. »Karamellbonbons«,
rief Robin, während er raschelnd das Papier auseinanderfaltete.
»Ich habe fast Angst, eines zu probieren.« »Ah, die Preise sind sicher. Es sind schließlich Preise. Ich nehme eins, wenn Sie nicht möchten«,
sagte Billy, der es geschafft hatte, fast direkt an Robins Boot heranzurudern. Robin reichte ihm eine der Süßigkeiten und ließ das verdrehte Papier in Edwins Richtung baumeln, als Billy zu einer weiteren Seerose aufbrach. Auf dem Weg hinüber, um sich ein Bonbon zu nehmen, brach im Fußraum von Edwins Boot ein spontanes und nicht illusorisches Feuer aus, das er mit ein paar Händen voll Seewasser löschte, statt sich die Mühe zu machen, seine Schnur einzusetzen. Er ruderte neben Robins Boot und das Dankeschön erstarb ihm auf der Zunge. Robin stierte vor sich hin, die Hände schlaff an den Rudern, mit dem leeren Blick, der erkennen ließ, dass ihn gerade das Hellsehen im Griff hatte.
»Robin!«
sagte Edwin. Robin blinzelte und fokussierte sich wieder. Er war bleich geworden. Er begegnete Edwins Blick und nickte. Dann ließ er den Anflug eines Lächelns erkennen.
»Faul! Keine Verschwörungen!« grölte Mixie.
»Es geht mir gut«, sagte Robin zu Edwin. »Ich erzähle es dir später. Hier!«
Edwin nahm ein Karamellbonbon aus dem ihm angebotenen Päckchen. Die Anspannung in Robins Miene machte ihm zu schaffen. Robin hatte gestern Abend recht gehabt. Nichts hiervon war Robins Schuld. Und er hatte Ablenkung verdient, wenn er sie wollte. Das Spiel hatte ihm Spaß gemacht, bis er diese Vision bekommen hatte, was auch immer für eine es gewesen war. Robin hatte sich kaum ein paar feste Ruderschläge weiter auf die Mitte des Sees zubewegt, als unter dem roten Boot eine Miniaturfontäne ausbrach, wie in einem Bericht, den Edwin über die Fontänen gelesen hatte, die aus den großen Atemlöchern von Walen kamen. Sie katapultierte Robin zusammen mit den Karamellbonbons ins Wasser. Dieses Mal waren der Jubel und das Gejohle wesentlich lauter. Edwin ruderte vorsichtig in den Bereich, der sich seiner Einschätzung nach gerade noch außerhalb des Zauberradius befand. Er griff hinüber und packte den Rand von Robins treibendem Boot, das zumindest mit der richtigen Seite nach oben gelandet war. Gerade als Robin herübergeschwommen kam und nach der anderen Seite greifen wollte, zog Edwin es frech aus seiner Reichweite.
»Was?«
Robin sah klitschnass und verdattert aus. Seine Haare waren so dunkel und glitschig wie das Fell eines Otters.
»Hurra«, sagte Edwin und präzisierte, »die Dark Blues.«
Robins Miene verwandelte sich in ein Grinsen und er spritzte eine Handvoll Wasser zu Edwin hoch.
»Also neigst du doch zu Konkurrenzdenken«, keuchte er, während Edwin das rote Boot an der Seite festhielt, damit Robin sich wieder an Bord kämpfen konnte.
Sein Hemd klebte durchsichtig an seiner Brust.
»Dachte nicht, dass ich Flanellhemden einpacken müsste«, fügte er hinzu und zupfte daran. »Und ich glaube auch nicht, dass es sie in Trauerfarben gibt. Ach, verflucht, dieser Wind ist ganz schön frisch, nicht wahr?« »Ich kann dich aufwärmen«, sagte Edwin.
Robin starrte ihn an. Edwin spürte, wie er vor Scham rot anlief. Seine Stimme wurde brüchig, als er sagte, »Ich meinte, ich kann einen Trocknungszauber wirken.«
»Oh«,
sagte Robin, dessen Stimme ebenfalls leicht brüchig klang.
»Ja, ich wäre dir sehr verbunden, wenn du so nett wärst.«
Edwin entglitt das Fadenspiel zweimal, ehe er den Zauber hinbekam. Er wärmte seine Handflächen und trocknete sie, dann hob er die hohlen Hände an sein Gesicht und pustete, als wollte er eine Kerze ausblasen. Der Zauber wogte unsichtbar hinaus und über Robin hinweg, und ein genussvoller Ausdruck mit halbgeschlossenen Augen erfüllte dessen Gesicht und lenkte Edwin beinahe so sehr ab, dass er den Faden verlor.
»So«,
sagte Edwin, als er fertig war, wobei er versuchte, nicht zu kurzatmig zu klingen. Er hatte das ausgewrungene Gefühl, das ihm signalisierte, dass er seine Kraft erschöpft hatte und den restlichen Tag nicht in der Lage sein würde, auch nur den kleinsten Zauber zustande zu bringen. Vielleicht war es Verschwendung gewesen. Doch Robin sah entzückt aus. Seine Heiterkeit war wiederhergestellt. Und sein Hemd, wie Edwin mit Bedauern feststellte, war wieder blickdicht. Robin fuhr sich mit einer Hand durch das jetzt trockene Haar und sagte,
»Na dann, versuchen wir es ein zweites Mal.«
und ruderte entschlossen in einen neuen Bereich des Sees hinein. Edwin schob sich das zurückgelassene Karamellbonbon in den Mund und ließ es dort schmelzen, süß und butterig. Der Wind war stärker geworden, doch er war nicht unangenehm. Trudy hatte die Hand in einer geöffneten Seerose. Ein kleiner Regenschauer durchweichte gerade Charlie nahe der Mitte des Sees. Der warf einen Regenschirmzauber in die Luft, dann lachte er und löste ihn auf, wobei er den Kopf in den Nacken warf. Das war nicht furchtbar. Edwin hatte Belle und ihre Fantasie und ihre unermüdliche Jagd nach Zerstreuung beinahe gern. Belle ruderte ihr Boot an seines heran, wobei sie schwer atmete. Auch ihre Haare sahen schmuddelig aus, und sie schwenkte ein Ruder, wobei sie schadenfroh klang. »Ich dachte mir doch, dass ich eine davon mit dem Rattenfänger belegt hatte.« Edwin folgte ihrem Blick dorthin, wo Robin gerade ein ornithologisches Bombardement erlebte. Jede Ente, jedes Wasser- und Sumpfhuhn auf dem See hatte ein ausgeprägtes Interesse an dem roten Boot entwickelt. Und die Vögel, die nicht gerade dorthin paddelten, als würden sie Brot riechen, hatten bereits damit begonnen, sich aus dem Wasser zu schwingen und in das Boot selbst zu flattern. Robin lachte und versuchte, sie wieder hinauszuschieben, wobei er für seine Bemühungen zorniges Quaken und Schnabelhiebe erntete. Es waren nicht nur Wasservögel. Kleinere Vögel tüpfelten die Luft, flitzten und zirkelten, stießen Rufe in jeder Tonlage von flötend bis harsch aus. Sie wollten sich offenbar in das Boot hocken oder sogar auf Robin selbst.
»Wenn das so weitergeht, werde ich noch zur Arche Noah«, rief Robin. »Oh Mist!«
Er duckte sich, als eine Amsel direkt auf sein Gesicht herabschoss. Das Wasser um das rote Boot herum schäumte jetzt von den Bewegungen neugieriger Fische. Edwin hatte gerade genügend Zeit, sich unbehaglich über Aale Gedanken zu machen, ehe das Unvermeidliche geschah. Ein Vogel zu viel. Eine plötzliche Bewegung zu weit seitens Robin und er stürzte in den See. Schon wieder. Belinda schrie vor Lachen und schlug die Hände vors Gesicht.
»Robin!« rief Edwin.
»Hilfe!«
kam es von Robin etwas gedämpft.
»Oh Gott!«
kreischte Trudy. Belinda lachte noch heftiger. Auch die anderen lachten. Und Edwin versuchte, seine eigene hilflose Belustigung zu unterdrücken, weil der Anblick so vollkommen lächerlich. Und da tauchten natürlich die Schwäne auf. Es gab ein einziges, elegantes Paar von ihnen, und sie hatten den See in ruhigem Tempo durchquert und erreichten den Schauplatz des Trubels wie Leute, die verspätet bei einem Empfang eintrafen, um sicherzugehen, dass ihre Ankunft auch bemerkt wurde. Robin winkte mit einem Arm und rief etwas, das schlecht zu verstehen war, aus einer örtlichen Sturmwolke aus Schnäbeln und Federn heraus. Wahrscheinlich schlug er aus effekthascherischen Gründen so um sich und versuchte, der Menge eine Show zu bieten. Wenn er wirklich hätte entkommen wollen, wäre es ihm ein leichtes gewesen, zu tauchen und von dem Zauber wegzuschwimmen. Einer der Schwäne spreizte sein beachtliches Gefieder und kauerte sich hin. Ein Fauchen drang aus der schneeweißen Kehle, so laut, dass es sogar über das empörte Getöse der anderen Vögel und das brüllende Gelächter von den Booten hinweg hörbar war. Der zweite Schwan fing an, es ihm gleich zu tun. Er war groß. Irgendwie stellte man sich Schwäne gemeinhin nicht so groß vor. Edwin merkte, dass er sein Ruder umklammert hielt. Er hatte gedacht, seine Magie sei so erschöpft, dass sie schwieg. Doch etwas Neues regte sich gerade heftig in ihm. Ein Gefühl wie von Schleifpapier an seiner Haut. »Etwas stimmt nicht«, sagte er. Und im nächsten schrecklichen Moment, ehe die Schwäne angriffen, sah er Robins Gesicht ganz deutlich und es war kreidebleich und vor Grauen verzerrt.
»Belle«, schrie Edwin. »Etwas stimmt nicht. Kannst du... Billy, hilf ihm!«
Und er wendete sein Boot, schlecht, wütend und verängstigt und wund von dem drängenden Impuls einer Magie, die zu spüren er nie anders gehabt hatte und die, als das zu erkennen, was sie war, er sich nie erhofft hatte. Bis jetzt. Beim Rudern blickte er immer wieder über die Schulter, versuchte sich einzureden, dass er immer noch Robins Kopf sehen konnte, der unter die Oberfläche versank, wieder auftauchte und dann wieder versank. Irgendjemand lachte noch immer. Edwin wollte, dass aus seinen Fingern ein Seil hervorbrach und denjenigen dafür erdrosselte. Er ruderte panisch und ohne jegliche Eleganz durch einen Kältezauber und irgendeine akustische Illusion, die zu bemerken er kaum Zeit hatte. Als er endlich das Rattenfängerfeld erreichte, war Billy dort, trieb am Rande des Gefechts und baute eine Illusion auf, die bei Tieren nicht wirken würde. Dieser Idiot.
»Du brauchst eine Negierung. Nein, eine Umkehrung«, sagte Edwin. »Zweite Klasse. Gib ihr einen Radius von mindestens 3 Metern. Beeil dich!«
Er holte Luft und verfluchte sein Leben dafür, ein solcher Albtraum zu sein, ehe er ins Wasser sprang. Er bereute es sofort. Das Fauchen der Schwäne war unerträglich laut, ihre Flügel ein blendender Strudel der Gewalt, der Tritt eines mit Schwimmhäuten besetzten Fußes gegen Edwins Hals beinahe brutal schmerzhaft. Das Wasser war kalt. Und unaussprechliche, schleimige Dinge wandten sich an seinen Knöcheln. Und Edwin hatte keine Ahnung, wie man einen schweren und kräftigen Mann davor rettete, von Schwänen ertränkt zu werden. Und er hatte seine Magie aufgebraucht für diesen verfluchten Trocknungszauber. Warum hatte Edwin nicht nachgedacht? Warum war er so nutzlos? Und diese schreckliche, drängende, kratzende Empfindung hatte ihn immer noch im Griff und trieb ihn weiter. Edwins Hand berührte einen Arm, der sich bewegte. Er packte eine Handvoll Stoff und zerrte sie mit der Kraft der Verzweiflung nach oben. Robins Kopf durchbrach die Wasseroberfläche, prustete, gerade als Edwins Unterarm sich verkrampfte.
»Scheiß«,
japste Robin. Und dann schloss Billy die Umkehrung ab. Und jeder einzelne Vogel versuchte in einem Wirbelsturm von Flügelschlägen augenblicklich aus ihrer Nähe zu verschwinden. Und dann war es zumindest still. Edwin keuchte von der Anstrengung, sich über Wasser zu halten. Er fühlte sich, als seien ihm zusätzliche Gliedmaßen gewachsen, nur damit sie wehtun konnten. Seine Hose bekämpfte ihn. Robin spuckte Wasser aus. Es brauchte Charlies und Billys vereinte Kräfte, um Robin in Billys Boot zu befördern. Und Edwin schwamm ihnen hinterher auf das Seeufer zu, ließ sein eigenes Boot zurück. Jemand konnte es später mit einem Zauber herbeiholen. Robin schaffte es, auf eigenen Beinen ans Ufer zu laufen. Doch er schwankte und sackte schwer in den Sand. Edwin, der schmutzige Wasserpflanzen hinter sich herschleifte, ging hinüber und setzte sich neben ihn, während Charlie, Belle und Trudy half, ihre Boote heranzuziehen. Edwins Hals pochte scheußlich an der Stelle, wo der Schwan ihn getreten hatte. Robins nackte Unterarme wiesen mehr als nur ein paar rote Striemen auf. »Hast du noch ein paar von diesen Trocknungsdingern im Ärmel?«, fragte Robin hoffnungsvoll. »Nein«, sagte Edwin knapp und leise, vor lauter hilflosem Groll.
»Was zum Teufel ist da passiert? Warum bist du nicht weggeschwommen?«
Ihm kam ein Gedanke.
Es war der Fluch. Oder eine Vision.
»Weder noch«, sagte Robin. »Ich konnte die Beine nicht bewegen. Sie fühlten sich an wie Bleiklumpen.«
Der Zauber, der salopp als Totenbeine bezeichnet wurde, war einer der beliebtesten, der meisten Jungen, wenn sie ihn lernten. Die Vorstellung, dass er auf jemanden angewandt wurde, der versuchte, sich über Wasser zu halten, war entsetzlich. Auch die anderen befanden sich jetzt am Strand und murmelten betroffen vor sich hin. Die meisten zumindest.
»Nun, Sir Robin kann nicht behaupten, dass wir keine angemessene Unterhaltung bieten«, sagte Mixie.
»Unterhaltung«,
setzte Edwin an und hörte die Worte halb wie das Fauchen der Schwäne herauskommen. Dann knurrte Robin und zog den Kopf ein. Und Billy fragte scharf, was ist los? Hat einer dieser abscheulichen Vögel einen guten Bissen abbekommen? Selbst nachdem diese Worte Billys Mund verlassen hatten, hätte niemand Robins Schmerzen für irgendetwas anderes als eine markerschütternde Tortur halten können. Er hatte die Zähne gefletscht und die Augen zusammengekniffen, während er den Arm dicht an den Körper drückte. Edwin legte die Hand auf Robins durchnässte, schlotternde Schulter und zwang sich, sie dort zu lassen. Er fühlte sich geschunden von seiner eigenen Hilflosigkeit. Es dauerte viele endlose Herzschläge, bis Robin die Augen wieder öffnete und die weiße Klaue seiner Hand sich entkrampfte. Edwin nahm seine eigene Hand weg.
»Ich dachte, ich würde mich langsam daran gewöhnen«, keuchte Robin. »Tatsächlich scheint das Gegenteil der Fall zu sein.«
»Was um alles in der Welt, Bell?«, fragte Trudy.
Sie war ein paar Schritte zurückgetreten, als könnte Robins Leid ansteckend sein.
»Schau nicht mich an«, sagte Bell.
Ihre hellblauen Augen waren einen Moment lang so kalt wie deren Farbe. Angst und Zorn vertrieben den Schleier der Munterkeit.
»Es ist ein Spiel. Wir würden nie etwas wirklich Schmerzhaftes auf die Karte legen.«
»Nein, nur etwas Gedankenloses und Gefährliches«, fuhr Edwin sie an und stand ungelenk auf.
»Schwäne anlocken, Bell, wirklich? Und Totenbeine obendrein?«
Bell starrte ihn zornig an.
»Was meinst du mit obendrein?«
»Sprich nicht so mit deiner Schwester, Edwin«, schaltete sich Charlie ein.
»Sir Robin«, fragte Billy, »was haben Sie?«
Robins Blick, klar und hell von etwas, das dicht an Vertrauen war, wandte sich Edwin zu. Edwin konnte lügen, aber er war nicht gut darin, es spontan zu tun.
»Robin ist verflucht worden«, sagte er daher. »Zeig es ihnen. Wir können ebenso gut schauen, ob jemand irgendeinen schlauen Einfall hat.«
Ein Murmeln hob an, irgendwo zwischen entrüstet und besorgt, als Robin seinen Arm ausstreckte und dem Himmel den Runenfluch enthüllte. Edwin lieferte geistesgegenwärtig eine gründlich bearbeitete Version davon, wie der Fluch überhaupt erst gelegt worden war, wobei er die meisten Einzelheiten ausließ und nahelegte, es habe sich um eine Verwechslung gehandelt, und sah zu erledigt und durchgefroren, um noch sonderlich viel Hoffnung aufzubringen, wie die Männer stirnrunzelnd auf die Runen hinunterblickten und der Reihe nach schulterzuckend ihre Ahnungslosigkeit kundtaten.
»Auf jeden Fall«, sagte Robin, »wird Edwin eine Methode finden, um ihn von mir zu nehmen. Bald.«
Bei diesem unbekümmerten Vertrauensvotum fand ein armseliges Rinnsal von Freude seinen Weg in Edwins Brust.
»Ich hatte mich schon gefragt, warum ihr euch in dieser stickigen Bibliothek eingeschlossen habt«, sagte Trudy.
»Ja«, sagte Charlie.
Er griff unter Robins Arm und half ihm auf.
»Dann wollen wir sie mal abtrocknen lassen, alter Knabe. Und wir finden etwas zu tun, das weder Schwäne noch Bücher beinhaltet.«
Edwin wartete, bis alle sich zurück in Richtung Haus begaben. Dann ging er zu seiner Schwester und bedeutete, ihr anzuhalten, sorgte dafür, dass sie stehen blieb, bis die anderen außer Hörweite waren.
»Bell«, sagte er, »du hast es gespürt, nicht wahr, als Robin unterging?«
»Was gespürt?«
»Schleifpapier«, wollte Edwin schreien. »Wie kommt es, dass du nicht davon zermalmt wirst? Warum zitterst du nicht? Deine Magie ist 5-mal so stark wie meine. Und du hast nichts gespürt?«
wollte Edwin schreien. »Einer unserer Gäste wäre beinahe auf unserem Grund und Boden gestorben«, sagte er knapp.
»Du bist eine Corsi, Bell. Unsere Eltern haben auf dieses Land einen Blutschwur geleistet. Es hat uns Bescheid gegeben, damit wir es verhindern konnten.«
Bells Haar war noch immer ein wirres Durcheinander und ihre erschrockene Verärgerung sank bereits wieder unter die Oberfläche ihres üblichen Desinteresses. In Edwin regte sich eine Erinnerung an eine wesentlich jüngere Belinda, die mit genau diesem Blick zwischen Edwin und Walt hin und her sah und die Entscheidung traf, sich zurückzuziehen, es zu ignorieren, noch lauter vor sich hin zu singen, wenn Walter lachte und Edwin weinte, ihren kleinen Bruder als die Opfergrenze zwischen ihr und der Quelle ihrer Angst zu lassen. Sie suchte Schutz. So war ihr Wesen. »Ich habe kaum einen Stich gespürt«, sagte sie jetzt. »Nichts, worum man Aufhebens zu machen bräuchte. Du weißt, dass ich niemals einen Gast würde schaden wollen, Win.«
»Weiß ich das?« verkniff Edwin sich. »Ich weiß das ganz und gar nicht.«
Belle wandte sich zum Haus und Edwin sah ihr nach. Er wollte nicht glauben, dass sie zu so etwas fähig war. Also, angenommen, sie und Charlie hatten nicht beschlossen, zwei gefährliche Zauber auf einem Feld des Sees zu wirken, auf dem jeder der Spieler sie als Erster hätte auslösen können. Vielleicht hatte dann einer der anderen die Gelegenheit genutzt, dem Nichtmagier Angst einzujagen, ihm einen Streich zu spielen. Edwin hätte es jedem von ihnen zugetraut. Doch Robin war bereits in der Stadt ins Visier genommen worden, von jemandem, der ihm solche Furcht einflößen wollte, dass er kooperierte. Wie viele Schrecken ergaben ein Muster? Wie viele Zufälle eine Verschwörung? Edwin rieb sich den schmerzenden Nacken. Dann kniete er sich hin und verflocht die Finger mit einem Grasbüschel. Er schloss die Augen und konzentrierte sich, strengte sich an, versuchte zum ersten Mal in seinem Leben, dem Blut seiner Mutter, dem Blut seines Vaters, etwas zuzurufen, das auf dieser Erde vergossen worden war, noch ehe Edwin gelebt hatte. Nun, da die grobe Woge mit der Botschaft »Gast in Gefahr« verschwunden war, spürte er nur noch den altbekannten kleinen Stich der Enttäuschung. Nicht Corsi genug. Nicht genug von irgendetwas. Er blickte hinunter. Der Rand eines Grashalms hatte ihm die Fingerkuppe aufgeritzt und eine rote Linie gebildet, dünn wie ein Faden.
»In Ordnung«, sagte Edwin leise. »In Ordnung. Ich sorge für seine Sicherheit. Ich versuche es.«
Kapitel 10. Robin träumte von den Schwänen. Den Nachmittag nach dem Ruderspiel hatte er damit verbracht, mit Belinda und Charlie und deren Freunden Billard zu spielen und sich über Sport zu unterhalten. Er trank einige Gin-Cocktails mehr, als es seine Gewohnheit war. Es gelang ihm beinahe so zu tun, als sei er in seinem Club oder auf einer Feier mit seinen eigenen Freunden, bis auf den gelegentlichen Schock, wenn jemand Magie anwendete. Selbst Belinda und Trudy konnten eine Zigarette mit den Fingern anzünden, auch wenn ihre Fadenspielfiguren ungenauer und weniger komplex waren als die der Männer. Belindas Kreis von Magiern hatte die ungenierten Manieren von Leuten, die gerade erst zu Geld gekommen waren. Und sie behandelten Robins Titel so, als sei er ein lustiger Hut, den er für den Anlass aufgezogen hatte. Robin hätte sie möglicherweise erfrischend gefunden, wenn er nicht gegen Kopfschmerzen angekämpft hätte und dagegen, dass seine von Schwänen malträtierten Rippen jedes Mal, wenn er einen halben Atemzug nahm, an seine Lunge hängen blieben. Und wenn der Unterton beiläufiger, gedankenloser Bosheit nicht gewesen wäre, wann immer sich das Gespräch um andere Leute drehte. Klatsch mit einer Art Anisschärfe. Andere Leute umfasste auch Edwin, der sich bis zum Abendessen rar machte. Beim Billard wandte Robin immer wieder den Kopf, wenn jemand den Raum betrat, und machte sich nicht die Mühe, die in ihm aufkeimende Hoffnung näher zu untersuchen, die zunichte gemacht wurde, wenn sich der Neuankömmling als einer der Diener herausstellte, der ihnen neue Getränke brachte. Edwin hatte außer sich gewirkt, als Robin in Gefahr gewesen war, wütend, dass es dazu gekommen war, und so fasziniert von dem Fluch und den Visionen wie eh und je. Doch er hatte nicht Robins Gesellschaft gesucht. Ob er in der Bibliothek oder bei seiner Mutter oder woanders war, er wollte dort allein sein. Wegen seiner Kopfschmerzen ging Robin früh zu Bett. Am nächsten Morgen wachte er zitternd auf, mit Beinen, die sich in Wachs verwandelt hatten, Seewasser im Mund und schmerzenden Armen, weil er versucht hatte, sich gegen die erdrückenden Schläge der Schwanenflügel zu wehren, und die Ohren voll von diesem schrecklichen Fauchen. Und jemand rief etwas, und Gelächter drang übers Wasser. Nein, es war ein Traum. Nicht einmal eine Vision. Ein stinknormaler Albtraum. Robins Beine hatten sich im Bettzeug verheddert. Er war trocken, atmete und lebte und war in Sicherheit. Soweit er das sein konnte in einem Haus voller achtloser Magier, mit einem Fluch, der immer stärker und schmerzhafter wurde. Robin lehnte höflich ab, als man ihn beim Frühstück einlud, sich den anderen zu einem Morgenspaziergang mit Picknick anzuschließen. Er blieb allein, zerlegte mit seinem Besteck ein Nierenomelett und trank vorzüglichen Kaffee, bis Edwin auftauchte. Edwin trug eine Weste in einem tristen Grauton und sah nicht aus, als hätte er gut geschlafen. Leider stand ihm das gut zu Gesicht. Robin war bereits unruhig. Jetzt sehnten sich seine Daumen danach, sich an die Ringe unter Edwins Augen zu drücken oder über die scharfen Wangenknochen zu fahren. Er wollte die sich wandelnden landwirtschaftlichen Schattierungen in Edwins Haar katalogisieren, herausfinden, welches Licht die Farben hervorbringen würde, die zwischen hellem Weizen und dunklem Roggen lagen. Es war unglaublich, was der Moment unausgesprochener Verbundenheit über dem römischen Traktat für einen Unterschied gemacht hatte. Er hätte keinen Unterschied machen sollen. Robin selbst, abgesehen von dem mysteriösen Durcheinander von Fluch und Vertrag, das drängend über ihnen schwebte, würde kaum irgendeine Art von Annäherungsversuch machen, ohne dass er dazu ermutigt wurde. Und Edwin war immer noch er selbst. Kühl, kratzbürstig, verärgert über Robins Anwesenheit in seinem Leben, schmal und still und lernbegierig, mit einem Gestus, als habe er auf unsichtbare Weise seine Fensterläden verschlossen. Und ganz eindeutig war er intelligenter als alle anderen Bewohner des Hauses zusammen, mit knochigen, flinken Fingern, bei denen Robin die Augen schließen und sehen konnte, wie sie einer Schnur Magie entlockten. »Ich will diesen Fluch loswerden«, sagte Robin, zu abgelenkt von dem Versuch, das Bild aus seinem Kopf zu vertreiben, als dass er eine normale Art von »Guten Morgen« hinbekommen hätte. »Ich will, dass du es versuchst, heute.« Ein Stirnrunzeln. »Ich habe noch nicht genug Recherche. Bleib dran. Ich helfe mit. Ich tue alles, was du sagst. Ich würde es lieber versuchen und scheitern, als noch eine weitere Woche Däumchen zu drehen, während es immer schlimmer wird. Ich wage zu behaupten, wenn es nach dir ginge, hättest du nie das Gefühl, genug recherchiert zu haben, um es auch nur zu versuchen.« Edwins blauer, blutunterlaufener Blick war nicht zu deuten. Robin sagte, obwohl es ihm schwer fiel, »Ich habe einfach nur Angst vor den Schmerzen.« Edwin sagte, »Ich möchte etwas frühstücken.« Auf dem Weg zum Buffet ging er sehr dicht an Robin vorbei. So nah, dass Robin seine Haare riechen konnte. Edwin brauchte etwas, bis er seinen ersten Bissen Speck und einen weiteren Bissen von seinem mit Orangenmarmelade beladenen Toast hinuntergeschluckt und mit Tee nachgespült hatte, ehe er sagte, »Du hast recht.« »Hm?« Robin war inzwischen bei der vierten Tasse Kaffee angelangt und fragte sich, während der Puls an seinem Hals fröhlich darauf loshämmerte, ob das eine kluge Entscheidung gewesen war. »Vielleicht könnte ich jedes Buch in der Bibliothek lesen und nie auf genau diese Runen stoßen. Es ist dein Arm. Es sind deine Schmerzen. Ich bin bereit, es zu versuchen. Heute Nachmittag.« Edwin inspizierte den Rest seines Toastes. »Damit meine ich, dass ich Charlie bitten werde, es zu tun. Du wärst mir lieber.« Die schiere Überraschung in Edwins Blick war wie ein Nadelstich ins Herz. »Nein, das willst du nicht«, sagte er, »aber milde. Du willst, dass die Person im Haus, die die meiste Magie hat, den tatsächlichen Zauber wirkt. Ich werde ihn für Charlie konstruieren. Ich schreibe ihn auf, ich sorge dafür, dass er ihn genau ausführt.« Das trat eine Diskussion los, eher eine Mini-Vorlesung, doch es störte Robin nicht, über die Unterschiede zwischen der Notation von Runen und Fadenspielfiguren, die sie während des gesamten Frühstücks hindurch und bis in die Bibliothek begleitete, wo Edwin mit einem fast hörbaren Seufzer der Erleichterung an den Tisch rutschte. Robin setzte sich ebenfalls und zog aufs Geratewohl ein Buch heran, um seinen guten Willen zu zeigen. Edwin sagte, »Ich wollte fragen, wie es dir geht. Irgendwelche Schäden von dem, was gestern passiert ist?« Blutergüsse erblühten unter den Schrammen an Robins Armen. Sein Kopf tat weiterhin weh. Er fühlte sich immer noch nervös, doch das konnte auch am Kaffee liegen. Anstatt irgendetwas davon zu erzählen, ertappte er sich dabei, wie er sagte, »Ich war noch nicht auf die Zielscheibe von Spott.« Edwin sagte mit einer eigentümlichen Leichtigkeit, die ihn weniger traf, als sie es hätte tun können, »Du bist es wohl mehr gewohnt, der Tyrann zu sein als das Opfer?« »Nun, ich war nie jemand, der eingegriffen hat, um solche Dinge zu unterbinden, wenn ich sie in der Schule gesehen habe.« Robin zuckte die Schultern. »Ich bin nicht stolz darauf, habe versucht, es besser zu machen als ich, als mir bewusst wurde, dass es nicht wirklich lustig war, schätze ich.« Als er angefangen hatte zu verstehen, dass das, was er zu Hause sah, wenn seine Eltern gut gekleidete Menschen in glitzernden Räumen versammelten und hübsche Reden über Wohltätigkeit hielten, die Erwachsenenversion desselben Spiels war, das nur zur Hälfte vor den Augen des Opfers stattfand. Die andere Hälfte war das Getuschel, die beiläufige Gehässigkeit, die Doppelzüngigkeit, die brutale Konstruktion seines eigenen Rufs aus den Fetzen derer, die man mit der einen Hand umschmeichelte und mit der anderen niederriss. »Die toten Beine sind ein guter Zauber für Tyrannen«, sagte Edwin. »Walt war davon eine Zeit lang sehr angetan. Wann immer ich zu begierig aussah, der kleinen Demütigung zu entkommen, die er an diesem Tag für mich geplant hatte.« Robin versuchte darauf, eine angemessene Antwort zu finden. Edwin hatte sachlich gesprochen, doch seine Schultern hatten sich gehoben. Er bot Robin ein kleines Stück Verletzlichkeit. Und nachdem Robin gesehen hatte, wie Edwin von seiner ganzen Familie behandelt wurde, mit Ausnahme seiner Mutter, konnte er nicht so tun, als sei er überrascht. »Du und dein Bruder waren also zusammen auf der Schule?« »2 Jahre lang«, sagte Edwin, »und ganz egal, wie sehr man ihn ausschimpfte, wenn er anderswo als zu Hause Magie anwandte, es hat Walt niemals davon abgehalten. Die meisten aus seiner Horde waren ebenfalls Magier, und er war gut darin, ruhige Ecken zu finden.« Robin erinnerte sich, wie das lief. Jede Schule hatte solche Ecken, passenderweise außer Sicht und Hörweite von den Büros der Schulleitung. Um das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken, fragte Robin genauer nach, wie man Magie erlernte. Nachdem er den ersten Schreck überwunden hatte, hatten sich eine ganze Menge Fragen in ihm aufgebaut. Edwins Schultern entspannten sich, während er erklärte, auf welche Weise junge Magier das Fadenspiel und dessen Niederschrift lernten. »Es gibt eine Art Lehrplan. Aber alles, was über die Grundlagen hinausgeht, hängt davon ab, welchen Lehrer man hat. Und wie streng die Eltern beim Ferienunterricht sind, wenn sie einen auf eine normale Schule schicken.« »Deine Mutter wirkt auf mich nicht streng«, sagte Robin lächelnd. Ein Schatten huschte über Edwins Gesicht. »Ihr ist es zu verdanken, dass ich meine Sommer überhaupt mit Unterricht verbringen durfte. Vater fand, ich sei die Kosten nicht wert. Aus mir würde niemals viel werden.« Robin sah sich um, betrachtete diesen Hort des Wissens. »Was ist mit der Universität?«
»Es gibt keine Universität für englische Magie«, sagte Edwin. »Man kann bei anderen Gelehrten in die Lehre gehen, wenn man möchte. Aber mir hat es in Oxford gefallen, um seiner selbst willen. Und seit der Jahrhundertwende hat niemand in diesem Land mehr wirkliche, originelle, magische Arbeit geleistet. Niemand macht Fortschritte. Es gibt keinen, der mich mehr hätte lehren können, als ich mir selbst beigebracht habe.«
Er bewegte die Seiten eines Buches mit den Fingern. Ein bitteres Lächeln legte sich um seinen Mund. »Ich hatte nie genügend Macht, dass man mir beibringen musste, sie zu kontrollieren.« Kontrolle war ein Wort, das an Edwin hing, wie ein nur halb passender Anzug. An manchen Stellen schmiegte er sich an ihn, an anderen stand er auf eine Weise ab, die in Robin das Bedürfnis weckte, seine Finger in die lockeren Nähte zu haken und daran zu zupfen. Er wollte nicht, dass Edwin zu reden aufhörte. »Es gibt doch bestimmt auch Gelehrte in anderen Ländern«, wagte er einen Vorstoß. »Ja, aber es ist genauso wie in jedem anderen Studienfach. Oft gibt es keine gemeinsame Sprache. Ich kann gut genug Französisch, um mich durch ein paar Diskussionen mit Mitgliedern von deren Akademie zu kämpfen, aber das ist alles. Und der Schriftverkehr braucht seine Zeit.« Robin hatte eine kurze Vision von wachsversiegelten Briefen, die wie Möwen über den Ozean schwebten. Er nahm an, dass Unwetter ein Problem sein konnten. »Was ist mit deinem Stift?« fragte er. »Könnte nicht jemand in Frankreich einen Zauber wirken, damit er aufschriebe, was auch immer sie dir mitteilen wollten? Oder ihr könntet ein paar davon besitzen, jeder einen, und der eine kopiert, was der andere aufschreibt.« Edwin starrte ihn an. Dann rieb er sich das Gesicht. Robin erwartete einen dieser Tutorenseufzer und brauchte einen Augenblick, um zu erkennen, dass Edwin lachte, auf eine stille Weise. »Natürlich«, sagte Edwin, »man kann darauf vertrauen, dass Sie, Sir Robert Blythe, versehentlich auf eines der Kernprobleme magischen Fortschritts stoßen. Nein, das ist kein Scherz. Es war eine gute Idee. Hier, das Problem liegt in der Entfernung.« Er legte die Hände auf den Tisch, schulterbreit auseinander. »Wie viel weißt du über Naturwissenschaft?« machte Robin, »Schwerkraft. Sir Isaac Newton? Ah, der Kerl mit dem Apfel.« Edwin kürzte sichtlich die Erklärung ein, die er geplant hatte. »Kräfte wirken stark, wenn zwei Dinge nah beieinander sind. Sehr viel weniger stark, wenn sie weit voneinander entfernt sind. Und bei der Magie ist es ebenso. Man kann ein Objekt durchtränken und sich selbst überlassen. Es gibt jede Menge magische Objekte, aber man kann weder dessen Eigenschaften noch es direkt kontrollieren. Dafür muss man dicht dran sein. Nicht einmal Charlie hätte diesen Einklangszauber mit der Landkarte wirken können, wenn er nicht direkt neben dem See gestanden hätte.« Er nahm ein Stück Schmierpapier und riss es in die grobe Form einer Gestalt. Dann knüpfte er einen Zauber, den er über die Papierfigur schmierte. »Berühr sie.« Robin tat vorsichtig wie geheißen und spürte etwas wie Elektrizität. Die Papierfigur richtete sich ruckartig auf und Robin zog rasch die Hand zurück. Der Arm des Papiermanns tat es ihm schlackernd gleich. »Einklang«, sagte Edwin. »Siehst du?« Robin stand auf und entfernte sich stetig rückwärts, in erster Linie, um zu beweisen, dass er das mit der Entfernung verstanden hatte. Während der ersten beiden Schritte kopierte die Figur ungelenk seine Bewegungen. Dann schwankte sie, krümmte sich und fiel leblos auf den Tisch. Robin winkte von fern und nichts geschah.
»Das ist ganz schön seltsam«, sagte Robin.
Verstörenderweise kam er nicht umhin, an den Mann mit der Nebelmaske und mit der glühenden Schnur zu denken und daran, wie Robins Körper sich angefühlt hatte, vollkommen unempfänglich für das Verlangen seines Geistes. »Machte Edwin, während er die schlaffe Papierfigur betrachtete. Hm? Edwin wirkte den Verzeichniszauber und rief Bücher aus unterschiedlichen Ecken der Bibliothek herbei. Er wies Robin an, eine grässliche Schwarte mit dem Titel »Ein umfassender Überblick über die Entwicklung europäischer Runen« nach irgendwelchen Symbolen zu durchforsten, die denen auf seinem Arm ähnelten.
»Ich dachte, du hättest das schon durchgesehen«, sagte Robin.
»William Morris«, sagte Edwin abgelenkt, wobei er eine seiner Neuanschaffungen durchblätterte.
»Bitte?«
»Du hast einen Blick für Muster.« Edwin hielt inne, doch er sah nicht auf. »Vielleicht fällt dir etwas auf, was ich übersehen habe.« Robin seufzte, fand die Skizze, die Edwin am Vortag von dem Fluch angefertigt hatte, und machte sich bereit, so lange auf gemalte Symbole zu starren, bis er Kopfschmerzen bekam. Währenddessen rief Edwin eines der Hausmädchen in den Raum und verbrachte einige Zeit damit, sich von ihr einen Zauber zeigen zu lassen, mit dem sich offenbar Flecken von Teppichen entfernen ließen, während er ihre Finger genau beobachtete und deren Bewegungen nachahmte. Vielleicht war der stärkste Magier die beste Wahl, doch Robin vertraute dem Instinkt, der ihn dazu gebracht hatte, Edwin zu bevorzugen, wenn es um seine eigene Sicherheit ging. Edwins Arbeitsweise hatte etwas Überlegtes. Er beharrte auf perfekte Winkel, was Robin an die Tapeten in Penhallig House erinnerte. Aus der Entfernung übertrieben kompliziert, doch bei näherer Betrachtung lohnenswert. Nachdem das Hausmädchen wieder fortgeschickt worden war, ging Edwin mit einem weiteren Buch und seinem durchtränkten Stift hinüber zur Fensterbank, wo der Stift in der Luft schwebte und Notizen machte, während Edwin ihm unverständliche Wortfetzen zumurmelte. Der Tag war grau und trüb. Die Wolken hatten eine feuchte Schwere an sich, und in der Ferne ertönte gelegentliches Gewittergrollen. Das Licht, das auf Edwin fiel, war nicht das goldene Turnerlicht, das erstmals Robins Aufmerksamkeit geweckt hatte. Doch anscheinend spielte das keine Rolle. Robin wollte ihn trotzdem anstarren. Von Holz umrahmt, das eine Bein auf dem breiten Polster der Bank ausgestreckt und den Kopf über das offene Buch gebeugt. Das wurde langsam lächerlich. Mehrere Kapitel voller bedeutungsloser Symbole später stellte Robin fest, dass er sich halb wünschte, das Hellsehen würde zuschlagen. Das würde zumindest eine Alternative zu den endlosen Augenbewegungen zwischen der Seite und der Skizze bieten, mit häufigen Abstechern zu Edwin, der sich erneut angewöhnt hatte, nachdenklich eine Runde über das Parkett der Bibliothek zu drehen. Robins Vision am Vortag auf dem See war beunruhigend gewesen. Ein Stück flaches, schlammiges Land in der ebenso trüben Abenddämmerung. Winterliche Bäume, regungslos, Lichter und Rauchwolken in der Ferne. So wie bei den anderen Visionen hatte es keinen Ton gegeben, doch irgendetwas an der Szene hatte Robin das Gefühl gegeben, dass es auch nicht viel zu hören gab. Die Landschaft wirkte auf gespenstische Weise unbewohnt, als hätte jemand die Versuchung in der Wildnis malen wollen und vergessen, die Gestalt Christi hinzuzufügen. Seit jenem ersten Abend waren die Visionen immer einzeln gekommen. Immerhin. »Was gefunden?« Edwin blieb neben dem Tisch stehen. Robin blätterte dorthin zurück, wo er mit einem Stück Schmierpapier eine Runenfigur markiert hatte, die einige derselben schnörkeligen Verzierungen aufwies, die die Symbole miteinander verbanden, auch wenn keine der Runen auch nur annähernd so aussah wie die auf Robins Arm. Robin hatte versucht, den dichten Begleittext dazu zu lesen. Schon nach dem ersten Abschnitt hatte er aufgegeben, denn der enthielt eine grausige Beschreibung davon, wie genau der abgebildete Fluch offenbar das Blut eines Mannes in dessen Adern kochen ließ. »Eventuell«, sagte Edwin, der sich offenbar Mühe gab, höflich zu sein.
»Ich bleibe dran«, sagte Robin.
Als eines der Hausmädchen schließlich an die Tür klopfte und fragte, ob sie gern Sandwiches gebracht bekommen würden, nieselte es draußen. Ihr Mittagessen im Speisesaal, auf Robins Drängen hin, der sich wieder unruhig fühlte, wurde von Belindas fröhlicher und leicht beregneter Gruppe unterbrochen, die sich über die Berge von Sandwiches und Aufschnitt hermachten, ohne auch nur ihre feuchte Kleidung zu wechseln. Trudy begann mit einer ausgeschmückten, klimpernden Version davon, wie sie auf Kieselsteinen ausgeglitten war und beinahe halb einen Hügel hinuntergerutscht wäre.
»Habt ihr Burschen schon Pläne für den Nachmittag?«
fragte Billy in diesen Vortrag hinein. »Und sagt bloß nicht die Bibliothek.« Edwin sagte so laut, dass es der ganze Tisch hören konnte. »Tatsächlich haben wir gehofft, den Fluch von Robin nehmen zu können.« Trudy brach ab, als sich ihnen alle Blicke zuwandten. Billy zog abrupt die Augenbrauen hoch.
»Du hast ihn also geknackt?«
»Ich habe eine Idee, die es wert ist, dass wir sie ausprobieren.« Edwin räusperte sich. »Charlie, wir würden uns freuen, wenn du uns die Ehre erweisen würdest.«
Charlie plusterte sich auf wie eine Taube, die sich mit stolz geschwellter Brust aus einer Pfütze erhob.
»Natürlich«, sagte er, den Mund voller Schinken mit Kresse. »Also, wenn ihr mich fragt, ist das Beste für eine allgemeine Umkehrung...« Und er schwafelte weiter, bestand darauf, Robins Arm noch einmal zu sehen und rief Belinda in Erinnerung, wie er bei ihrem Hochzeitsessen eine Tanzdurchtränkung vom Besteck entfernt hatte, die der betrunkene Onkel von jemandem gewirkt hatte. Edwin saß derweil still auf seinem Stuhl und tauchte Brotrinden in einen Klecks gelben Einmachgemüses, bis das Auftauchen von warmer Siruptorte mit Schlagsahne Charlie so weit ablenkte, dass er in klebriges Schweigen verfiel.
»Etwas in der Art«, war alles, was Edwin sagte.
»Also?«
Trudy klatschte in die Hände, um die allgemeine Aufmerksamkeit zu erregen.
»Es ist vielleicht keine Charade, aber dennoch sieht man so etwas nicht alle Tage, was?«
Daher kamen letztlich alle mit in die Bibliothek. Robins Mittagessen lag ihm unangenehm im Magen.
Er wollte das Ding los sein. Er wollte, dass Edwin es jetzt versuchte.
»Eines Tages wird ein Schlauberger wie Wynn noch herausfinden, wie ein Magier sich der Kraft eines anderen Magiers bedienen kann«, sagte Billy. Sein freundliches, sommersprossiges Gesicht lächelte von dem Stuhl, auf dem er rittlings saß, zu Robin auf.
»Und dann wird unser Charlie nicht mehr so gefragt sein.«
Charlie schnaubte. »Du meinst, ich wäre lediglich als eine Art Karrengaul oder Motor gefragt und jemand anderes würde die Zügel halten? Lieber nicht. Man hat die Kraft, die man hat, und damit hat es sich.«
»Ist das ein weiteres dieser Kernprobleme?«
fragte Robin Edwin. Der nickte. »Theoretisch sollte es möglich sein«, sagte Edwin, »aber in der Praxis hat es noch nie funktioniert. In der gesamten Geschichte der Magie nicht.«
Robin versuchte sich an die Erklärung zu erinnern, die Edwin ihm an jenem ersten Tag im Büro in Whitehall gegeben hatte. Zumindest hatte er die Ausrede, sein Leben lang unwissend gewesen zu sein. »Es hängt also nicht nur von Verträgen ab.«
»Sollte es eigentlich, oder?«
meinte Billy. Er warf Robin einen abschätzenden Blick zu, als hätte dieser unerwartet ein Kunststück vollbracht.
»Sie sind offenbar ein Naturtalent, Sir Robin. Wirklich ein vorbildlicher Mangel an dummem Zeug, das Sie da geredet haben.«
»Wynn hält dem armen Jungen wahrscheinlich schon seit Tagen Vorträge«, sagte Belinda. »Etwas davon muss hängen geblieben sein.«
Edwin schaute unablässig zu Robin.
»Ja, Verträge. Aber wie definiert man jemanden mit der erforderlichen Genauigkeit? Wie definiert man deren Magie? Entweder wäre es so komplex, dass 10 Magier ein Jahr bräuchten, um einen Zauber aufzubauen, oder es ist etwas so Einfaches, dass es uns nicht einfällt. Es ist unmöglich. Wir umgehen es.«
Er tippte auf den Tisch und sah zu Charlie.
»Wir behelfen uns.«
»Wir verlassen uns auf die Schlauberger«, sagte Mixi.
Er sagte das wesentlich weniger freundlich als Billy.
Bist du dir sicher, dass das funktioniert? Es gibt eine Menge Flüche, die erst mit dem Tod enden, weißt du?
Robins Kehle wurde eng. Der Blick, den Edwin ihm zuwarf, war verschlossen, so wie es Edwins Blicke in Gesellschaft immer waren. Doch Robin hätte schwören können, dass sich hinter den Fensterläden Schuldgefühle verbargen. Edwin enthielt ihm also Informationen vor.
»Ich bin kein Kind«, sagte Robin. »Du brauchst mich nicht zu schützen.«
Anstatt zu antworten, sah Edwin Mixie finster an und sagte, »Und es gibt massenhaft Flüche, für die das nicht gilt. Und jeder davon wurde irgendwann zum ersten Mal geknackt. Sollen wir etwa aufgeben, ohne es versucht zu haben?« Mixie hob spöttisch die Hände und tat, als würde er sich ergeben. Trudy kicherte erstickt. Ihre erwartungsvolle Aufmerksamkeit erinnerte Robin an das Gelächter auf dem See, und plötzlich fühlte er sich entblößter, verletzlicher und zorniger. Niemand hatte das Recht, ihn zur Schau zu stellen. Nicht mehr.
»Es wäre mir lieber, wenn nur Edwin und Charlie hier blieben«, sagte er, »wenn es euch nichts ausmacht, Leute.«
Trudy besaß die Dreistigkeit zu schmollen. Keiner von ihnen diskutierte darüber, obwohl Belinda an der Tür verweilte, als zöge sie es in Erwägung.
»Geh doch, Liebling«, sagte Charlie. »Männer mögen es nicht, wenn Frauen sie mit Schmerzen sehen, richtig? Du würdest auch nicht herumsitzen und ihn begaffen, wenn man ihm einen Zahn ziehen würde.«
»Danke«, sagte Edwin trocken, als seine Schwester die Bibliothek verließ. Er reichte Charlie ein Blatt Papier, das zur Hälfte mit den Symbolen einer Fadenspielnotation beschrieben war.
»Fangen wir an?« »Er baut auf einer Umkehrung auf. Doch du wirst sie nicht auf den Fluch selbst anwenden. Ich habe die drei Phasen definiert. Die erste ist eine genaue Kopie, Tinte auf Papier. Damit solltest du keinerlei Schwierigkeiten haben. Dann ein tiefer Einklangszauber, so wie der, den du auf die Karte des Sees angewandt hast. Ich musste die definierenden Bedingungen des Fluchs erraten, doch es sollte halten. Und dann dieser hier, in den die Umkehrung eingebettet ist.«
Charlie überflog das Blatt. »Den habe ich noch nie gesehen. Diese Klausel, ist das eine Auflösung?«
»Das ist ein häuslicher Zauber.«
Edwins Mundwinkel kräuselten sich. Ein kleines Stück Stolz.
»Eure Hausmädchen verwenden ihn wahrscheinlich, um Flecken von euren Tischdecken zu heben. Man hebt die Tinte weg, sobald der Einklangszauber aufgetragen ist. Und wir hoffen, dass der Fluch verdammt nochmal mit abgeht. Siehst du?«
»Schau einer an. Das ist ja eine prima Sache«, sagte Charlie.
»Und er fängt so an?«
»Nicht einfach mit dem Finger wackeln. Hier.«
Weitere 10 Minuten vergingen, während derer Edwin die Stirn runzelte und Charlies Finger ausrichtete, genauso wie Scholz die Haltung eines Mannes im Boxring korrigierte. In Abwesenheit seiner Frau und seiner Freunde nahm Charlie die Korrekturen besser auf, als Robin erwartet hatte.
Die Verzögerung zerrte an Robins Nerven, und er bekam das Bild des Zähneziehens nicht mehr aus dem Kopf. Um sich abzulenken, skizzierte er die gespenstische Landschaft aus seiner letzten Vision auf die Rückseite einiger Notizen von Edwin. Schließlich verkündete Edwin, er sei zufrieden. Zum, wie er hoffte, letzten Mal krempelte Robin den Ärmel hoch.
»Ich kann wirklich nicht versprechen«, sagte Edwin.
»Ich weiß«, sagte Robin. »Gibt es irgendetwas, das ich tun soll?« Er wackelte ungeschickt mit den Fingern seiner freien Hand.
»Wir könnten für Sie einen Gurt zum Draufbeißen finden«, sagte Charlie.
»Charlie«, sagte Edwin.
»Nur ein Witz. Ein Witz, alter Knabe.«
Robin versuchte, sich verstohlen auf seine freie Hand zu setzen. Dann gab er es auf und klemmte sie sich einfach zwischen die Schenkel.
»So«, sagte er, »versuchen wir es.«
Am Anfang machte es beinahe Spaß. Edwin schüttete eine kleine Tintenpfütze auf ein Blatt Papier, während Charlie die erste Phase des Zaubers knüpfte. Robin spürte ein eigenartiges Kitzeln, als würden die Runen mit einer Feder nachgefahren, und er sah interessiert zu, wie der große Tintenfleck sich aufteilte und in einer perfekten Nachbildung des Fluches neu anordnete, einschließlich aller neuen Kringel und Verdickungen, die über Nacht entstanden waren. Die zweite Phase, der Einklangszauber, rief überhaupt keine Empfindungen hervor. Edwin hatte konzentriert die Augen zusammengekniffen und beobachtete Charlies Hände, als könne er die Schnur sehen, die er selbst benutzt hätte. »Flecken von Tischdecken«, murmelte Charlie und zwinkerte Robin zu. »Wollen wir?« Er spreizte die Finger über der Tintenkopie, dann zog er sie plötzlich hoch, als hole er ein Netz voller Fische aus dem Wasser. Robin hörte ein Kreischen wie von belastetem Metall. Es war er selbst. Es fühlte sich an, als seien die Symbole lebendig. Sie bestanden nur noch aus Zähnen und Hitze und fraßen sich durch Robins Fleisch. Die Hand, die er zwischen die Schenkel gesteckt hatte, durchfuhr ein plötzlicher Schmerz, und Robin wurde klar, dass er so heftig gezuckt hatte, dass sie auf die Tischkante aufgeschlagen war. »Robin«, sagte Edwin. Den Schmerzen in Robins Unterarmen ging die Energie aus, und sie wanderten nach oben. Auf einmal war Robin davon überzeugt, dass sein Herz stehen bleiben würde, falls sie seine Brust erreichten. Angst überkam ihn und schwächte ihn vollständig. Er stieß einen weiteren Schrei aus, der erstickt durch seine Zähne drang, und dann ergriffen die Schmerzen hämisch seine Muskeln, und er verkrampfte sich so sehr, dass er vom Stuhl fiel. Er erinnerte sich nicht daran, am Boden aufgekommen zu sein. Als er die Augen öffnete, pochte die linke Seite seines Kopfes, während jemand ihn auf den Rücken drehte. Sein linkes Handgelenk pochte ebenfalls. Sein gesamter rechter Arm fühlte sich an wie kochendes Wasser.
»Es geht mir gut«, sagte er matt. »Ich kann sitzen.«
Der Arm hinter ihm gehörte Charlie, der ihm half, sich aufzusetzen. Edwin, der auf dem Teppich kniete, wirkte entsetzt und erleichtert zugleich. Eine seiner Hände umfasste Robins Fußknöchel.
»Ist er?«
fragte Robin. »Nein«, sagte Edwin, »es tut mir leid.« Robin schärfte seinen Blick. Die Runen des Fluchs hatten sich ausgebreitet, rasch und zornig, wie die Bewohner eines Ameisenhaufens, in dem jemand gestochert hatte. Sie umschlossen nun beide Seiten seines Arms und reichten halb hinauf in den Bereich zwischen Ellbogen und Achselhöhle. Die Schlange seiner Angst schwoll an und krümmte sich.
»Uns gemein, das Ganze«, sagte Charlie mit echtem Mitgefühl. »Stuhl oder Füße? Oder bleiben, wo sie sind?«
»Stuhl«,
entschied Robin und ließ sich zuckend von Charlie aufhelfen.
»Danke, dass Sie es versucht haben, Charlie. Wahrscheinlich sollten Sie den anderen Bescheid geben, dass ich noch lebe und unversehrt bin. Ich bin mir recht sicher, dass ich mir gerade die Seele aus dem Leib geschrien habe.«
Charlie machte eine Geste, die keine Ursache ausdrückte, und zog sich, sichtlich dankbar für den Vorwand, zurück. Robin atmete aus. Es fühlte sich an, als erinnere er sich zum ersten Mal daran, das zu tun, seit er wieder zu sich gekommen war.
»Ich habe es verschlimmert«, sagte Edwin matt.
»Es wurde sowieso schlimmer.«
Das schien nicht zu helfen. Edwins bleiches Gesicht war von Trauer und Unzufriedenheit verkniffen. »Vielleicht sollte ich dich doch zur Vereinigung bringen.« Robin erinnerte sich daran, was Edwin über die Magiervereinigung und die Seltenheit von Hellsehern gesagt hatte.
»Es wäre mir lieber, du würdest es nochmal versuchen«, gestand er.
Edwin sah verblüfft aus. Robin zuckte die Schultern.
»Warum nicht?«
»Warum nicht?«
»Na, ich bin derjenige, der darauf bestanden hat, dass du es heute versuchst.« Und ich bin sicher, du bist auf dem richtigen Weg. Du warst absolut präzise.
Das war es, das Wort, das besser zu Edwin passte als kontrolliert. Er war umsichtig, engagiert und präzise. Und Robin fand das unsagbar tröstend. Seine übliche Liebe zur Spontaneität erlitt hier und jetzt ernsthafte Blessuren, wenn sein eigenes Wohlergehen auf dem Spiel stand. Er brachte ein Lächeln zustande. »Wem sonst soll ich meinen guten Bowlingarm anvertrauen?«
»Du brauchst nicht so«, sagte Edwin und brach ab.
»Stur zu sein?
Hoffnungsloser Fall, leider.« »Das meinte ich nicht.«
»Ja?«
Die Muskeln arbeiteten unter der Haut von Edwins schlankem Hals.
»Du sagst, du willst nicht beschützt werden. In Ordnung. Ich sage, du brauchst meine Gefühle nicht zu schonen.«
Robin verbiss sich die Worte, irgendjemand sollte das aber tun, weil er merkte, dass sie falsch aufgefasst werden würden.
»Mein Kopf tut höllisch weh«, sagte er und stand auf. »Ich lege mich hin. Mal schauen, ob etwas Ruhe hilft. Sag den anderen, dass ich noch nicht wieder ganz auf dem Damm bin, ja?«
Er steckte sich unter die Laken, die nach Rauch und Lavendel rochen. Der Schlaf entzog sich ihm. Robin schaffte es lediglich, in einen Dämmerzustand zu versinken, wobei seine Gedanken sich abspulten wie eine fallengelassene Garnrolle, wie eine leuchtende Schnur. Die Schmerzen kehrten wieder, eine Stunde bevor die Glocke zum Abendessen läutete. Solange sie anhielten, löschten sie alles andere aus.